SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Männer am Herd, Frauen im Job, wenn der Mann kein Ernährer mehr ist. In den letzten Jahren haben sich Männer- und Frauenrollen erheblich verändert. Frauen stehen ihren Mann im Job, drängen auf Führungsetagen, wollen Entscheiderinnen sein. Männer begnügen sich mit der Vaterrolle, stecken in Sachen Karriere schon mal zurück. Stimmt das wirklich? Und wenn ja, gilt das für alle sozialen Milieus? Und was passiert eigentlich, wenn der Mann arbeitslos wird? Kommt es dann zum Rollentausch? Genau dieser Frage sind die Soziologinnen Cornelia Koppetsch und Sarah Speck in einer Studie nachgegangen. Sie haben dazu Paare aus unterschiedlichen Milieus befragt. Und ich begrüße zum Aula-Gespräch Professor Cornelia Koppetsch von der TU Darmstadt. Guten Morgen, Frau Koppetsch.
Guten Morgen, Herr Kaspari.
Was hat Sie denn, Frau Koppetsch, eigentlich an dieser Studie interessiert? Also als Sie die sozusagen skizziert haben, als Sie das Setting festgelegt haben, als Sie überlegt haben, was für Leute befragen wir, was wollen wir herausbekommen? Was hatten Sie da eigentlich für eine Hypothese?
Nun ja, also die Versuchsanordnung ist natürlich die, nach wie vor ist es ja so, dass die typische Rollenkonstellation ist die, der Mann ist vollerwerbstätig, die Frau, sobald Kinder da sind, ist entweder Hausfrau oder auf Teilzeit beschäftigt. Wir Soziologen nennen das auch das modernisierte Hausfrauenmodell, weil es zwar nicht mehr so ist wie früher, also viele Frauen sagen, ja, wir wollen Familie und Beruf vereinbaren und das ist ja auch ganz wichtig für uns. Fakt ist aber so, dass die allermeisten Frauen, sobald das erste Kind da ist, eben in eine Teilzeitbeschäftigung wechseln und dann folgerichtig auch keine großen Karriereaussichten mehr haben. Wir haben jetzt aber Paare mit und ohne Kinder, bei denen also der Mann als Hauptverdiener ausfällt und jetzt stellt sich natürlich die interessante Frage, kehrt sich denn jetzt auch das häusliche Rollenverhältnis um? Also ist es jetzt so, dass der Mann die Hauptverantwortung für Familie und Hausarbeit übernimmt? Und da es eben so ist, das wissen wir aus vorangehenden Studien, dass Geschlechtsrollen oder auch Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht unabhängig von Klasse und Schicht sind, haben wir das in verschiedenen sozialen Milieus untersucht, um zu gucken, wie wirkt sich dieses Setting, also dieses neue Rollensetting mit der Frau als Hauptverdienerin, auf die Geschlechtsrollen, die Arbeitsteilung im Haushalt aus. Und wir waren doch sehr überrascht zu sehen, dass es in der Regel nicht dazu führt, dass eine Rollenumkehrung stattfindet. Also der Mann wird nicht zum Haushalt. Aber noch überraschender war für uns, dass die allermeisten Paare auch ihre Hausarbeit nicht teilen, sondern nach wie vor trägt die Frau die Hauptverantwortung für den Haushalt. Das heißt, der Mann macht schon mehr, als er in klassischen Rollenkonstellationen tut. Das heißt, der Ehemann oder der Partner einer Familienernährerin beteiligt sich schon etwas mehr an der Hausarbeit. Die Hauptverantwortung bleibt aber bei der Frau.
Ich finde das auch erstaunlich, diesen Befund. Also ich habe jetzt, sag mal, Ihr Buch gelesen, was bei der Edition Sokamp rausgekommen ist. Die Männer machen zwar ein bisschen was, ich pauschaliere jetzt, ja, also die machen manchmal ein bisschen Geschirr, waschen sie und manchmal saugen sie auch, aber die Hauptlast, gerade was den Haushalt anbelangt, trägt die Frau, die nebenher noch zur Arbeit geht und das Haupteinkommen mit nach Hause bringt.
Genau.
Also was ist denn da los?
Ja, das ist ganz erstaunlich. Vielleicht kann man das mal an einem Beispiel aus dem individualisierten Milieu.
Wir müssen auch sagen, Frau Koppetsch, damit wir jetzt auch die Hörer und Hörerinnen nicht durcheinander kommen, Sie haben drei Milieus definiert und herauskristallisiert.
Genau, wir haben drei Milieus untersucht. Und zwar so, dass wir möglichst weit voneinander, also sich stark unterscheiden im Sinne einer maximalen Kontrastierung. Das ist das individualisierte Milieu, das sind sozialstrukturell betrachtet urbane Akademiker, also Männer und Frauen, die modern sind, die in Partnerschaften leben, die sich als gleichberechtigt verstehen und die den Anspruch haben, sich einerseits beruflich selbst zu verwirklichen, aber auch die Haus- und Familienarbeit zu teilen. Das ist der Anspruch. Das ist das erste Milieu. Das zweite Milieu, was wir untersucht haben, ist ganz am entgegengesetzten Pol angesiedelt, das traditionale Arbeiter- und Handwerkermilieu in ländlichen Regionen. Hier haben wir es meistens mit eher traditionellen Geschlechtsrollenverständnis zu tun. Der Mann orientiert sich sehr stark am Normalarbeitsverhältnis. Die Frau möchte auch am liebsten mit der Arbeit dann aufhören, sobald die Familie gegründet ist. Also sie planen auch ein eigenes Haus zu haben. Und sie haben keineswegs in Anspruch, eine gleichberechtigte Aufteilung von Haus- und Familienarbeit zu leisten, sondern es ist vielmehr Sache der Frau, das Haus zu führen. Und es ist Sache des Mannes, der Ernährer zu sein und das Haupteinkommen zu verdienen. Berlin.
Dritte Milieu?
Das dritte Milieu ist das familistische Milieu, so haben wir das genannt. Das ist ein Kunstwort und es handelt sich hierbei um Familien, meistens sind es Familien, in mittelgroßen Städten mit einer familienzentrierten Lebensführung. Das heißt, die Familie steht im Mittelpunkt des Lebens von Mann und Frau. Meistens sind es Familien, die auch in Gemeinden, also Kirchengemeinden, eingebunden sind, wo Ehrenämter eine große Rolle spielt, wo man nicht nur auf sich selbst achtet, sondern eben auf das ganze Große und auch gemeinschaftsorientierte Werte vorherrschen.
Das heißt aber, diese Milieus zeichnen sich aus durch bestimmte Werte, durch bestimmte Einstellungen, durch bestimmte Mann-Frau-Verhältnisse.
Richtig, ne? Richtig. Die Milieus zeichnen sich aus dadurch, dass sie einerseits bestimmte Dinge, Werte in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen und gleichzeitig bestimmte Geschlechtsrollen damit verbinden und in der Regel auch eine bestimmte berufliche Position einnehmen. Also bei den Akademikern sind es zum Beispiel Kultur- und Medienberufe, die halt auch in also qualifizierte Beschäftigungen, Wissensberufe, die auch in Großstädten ausgeübt werden müssen. Und damit einhergeht eine ganz starke Individualisierung auch der des Lebenslaufs, der Biografie von Mann und Frau und eine ganz starke Orientierung an Selbstverwirklichung und partnerschaftlicher Egalität. Und bei den traditionalen Milieus ist es zum Beispiel so, da ist die Mobilität gar nicht so ausgeprägt. Man bleibt häufig an dem Ort, an dem man geboren worden ist. Man wohnt möglicherweise auch in den Anliegerwohnungen der Eltern und Verwandtschaft, die wohnt ganz in der Nähe. Das heißt, man bleibt sozusagen vor Ort und hat seine Verwandtschaft und Nachbarschaftsnetzwerke, die auch eine starke soziale Kontrolle auf das Paar ausüben. In dem Sinne nämlich, dass das Geschlechterverhältnis traditional bleibt, zumal ja auch das Bildungssystem, wie bei den individualisierten Paaren, nicht dazwischen tritt. Das heißt, je höher der Bildungsabschluss, je länger die Paare oder die Männer und Frauen innerhalb des Bildungssystems geblieben sind, desto stärker auch die Orientierung an universalistischen Werten, also an Werten wie Gleichheit oder Partnerschaftlichkeit oder eben auch der Wunsch, eine Beziehung persönlich zu gestalten, auf persönliche Beziehungen zu rekurrieren und nicht auf Rollenverhältnisse. Das finden wir bei den gebildeten Menschen eher als bei denen, die mehr oder weniger nach dem mittleren Bildungsabschluss gleich in die Lehre gegangen sind und vor Ort geblieben sind.
So, dann würde ich also zum individualisierten Milieu gehören.
Ja, ne? Das würde ich mal so sagen.
Ja, Medienberuf, Selbstverwirklichung. Ich möchte mich jeden Tag selbst verwirklichen im Beruf.
Genau.
Ich habe, das kann ich ja hier jetzt mal sagen, 16 Semester studiert, das ging damals noch.
Mhm.
Ich bin mindestens 7-mal umgezogen, hatte eine sehr lange Phase mit meiner Frau ohne Ehe, also Partnerschaft. Man hat sich ausprobiert, das ist ja auch typisch.
Genau.
Was macht jetzt dieses Milieu, wenn die Frau das Einkommen nach Hause bringt und der Mann keinen Job findet oder arbeitslos wird? Was passiert da? Man müsste ja denken, wenn die auf Gleichberechtigung so viel Wert legen, ist das mit dem Hausmann und der Frau als Ernährerin null Problem?
Genau, das sollte man denken. Vielleicht bringe ich das einfach mal an einem konkreten Fallbeispiel.
Ja, das wäre gut, genau.
Und zwar nehmen wir gleich mal Frank und Lisa, weil die besonders charakteristisch sind für das Gesamtsyndrom, was man hier beschreiben muss. Beide haben Architektur studiert, wohnen in einer Großstadt. Lisa ist freiberufliche bzw. feste freie Architektin und verdient ein monatliches Netto von 2000 Euro. Er, also Frank, hat als Architekt nicht Fuß fassen können und hat sich als alternativer Handwerker, so könnte man sagen, selbstständig gemacht und verdient ein unregelmäßiges Einkommen, was sich ungefähr so auf 400 Euro netto mittelt. Also es gibt einen ganz klaren Einkommensunterschied. Und jetzt ist es so, dass hier bei der finanziellen Aufteilung schon interessante Dinge zu beobachten sind, nämlich die Paare, also das Paar vor allen Dingen, aber auch die anderen Paare, die wir untersucht und befragt haben, geben vor, sich die finanziellen Ausgaben zu teilen. Und zwar gibt also Frank vor, sich von Lisa Geld zu leihen und es irgendwann mal wieder zurückzahlen zu wollen. Und Lisa leiht ihm das Geld und vergisst eben, ihn an die Rückzahlung zu erinnern. Und diese Dinge, die haben sich wirklich durchgezogen wie ein roter Faden durch alle unsere Interviews. Die soziale Funktion dieses Arrangements ist, die Position Lisas als Familienernährerin zu verschleiern und die finanzielle Autonomie von Frank, also von dem Mann, aufrechtzuerhalten. Auch wenn das im Moment vielleicht schwierig ist, so das Paar, aber irgendwann wird Frank auch wieder mehr Geld verdienen. Das hier ist ein temporäres Arrangement. Im Moment kann er seinen Beitrag nicht leisten, aber bald wird er das wieder tun können und solange leihe ich ihm Geld. Man muss dazu sagen, bei vielen dieser Paare, die diese Arrangements eingehen, besteht dieses sogenannte temporäre Arrangement, also dieses Provisorium, schon recht lange, und zwar so lange, schon 2, 3 oder 4 Jahre, dass man davon ausgehen kann, dass die Schulden, die der Mann, also die fiktiven Schulden, die der Mann jetzt bei der Frau angehäuft hat, exorbitant sind und nicht mehr oder weniger zurückzahlbar sind. Das heißt also, die Fiktion wird auch dadurch entlarvt, dass wir in einem Paar, zum Beispiel bei Rüdiger und Sabine, da war sie irgendwann mal auch mit dieser Situation nicht mehr zufrieden und hat dann einfach gesagt, ich schenke dir jetzt das Geld. Wir machen einen Sprachkurs in Lateinamerika oder in Spanien, ich weiß es nicht mehr, wir wollen Spanisch lernen. Und Sabine hat gesagt so, ich schenke dir das Geld. Und Rüdiger hat gesagt, nein, ich möchte das nicht geschenkt haben. Ich möchte, dass du mir das nur leihst, weil ich kann dir das auch wieder zurückzahlen. Und Sabine ist dann hingegangen, hat ihm das Geld sogenannt in Anführungsstrichen geliehen und hat dann aber entgegen der sonstigen Konvention bei diesen Paaren nach einem Jahr auf die Rückzahlung des geliehenen Geldes gepocht. Mhm. Das war also ihr Akt der Subversion und er konnte ihr das nicht zurückzahlen und hat ihm damit sozusagen entblößt und hat damit das ganze Arrangement, also die Fiktion, die gemeinsam getragene Fiktion, entlarvt. Und von daher ist es also aus unserer Sicht nicht so, dass es einfach temporär ist. Es scheint System zu haben, dass es so ist.
Aber jetzt kann man doch sagen, Frau Kopitsch, dieses Milieu oder man denkt von diesem Milieu, die sind besonders beide emanzipiert, die wollen nicht mehr stereotype Rollen leben, die wollen andere Rollen leben und die finden das super, wenn der Mann mal Hausmann sein kann und wenn die Frau mal Ernährerin ist. Aber wenn ich sie jetzt in ihren Andeutungen richtig verstehe, kommen die ja damit nicht so richtig zurecht mit diesem Rollenwechsel.
Nein. Das sind also aus zwei Gründen nicht. Das eine ist, weil sie einen Rollenwechsel eigentlich auch gar nicht beabsichtigen. Also zum Beispiel Lisa sagt, wenn einer der Partner mehr Geld verdient, heißt das nicht, dass der andere die ganze Hausarbeit macht. Wir wollen uns das beide teilen und jeder hat ein Recht auf seine berufliche Selbstverwirklichung. Das heißt, auch der Mann darf jetzt nicht beruflich benachteiligt werden, nur weil sie jetzt zufälligerweise, so wird das immer apostrophiert, das Geld verdient, sondern er soll bitteschön das gleiche Recht auf seine berufliche Entwicklung haben wie die Frau. Und häufig ist es so, je weniger Erfolg er hat, desto mehr investiert er seine Zeit in seine berufliche Auftragsarbeit oder Alleinselbstständigkeit als Journalist oder als Fotograf und versucht dann eben doch noch irgendwo Fuß zu fassen. Das heißt, er investiert seine gesamte Zeit und Persönlichkeit in dieses Unterfangen, obwohl es vielleicht irgendwann auch mal gesagt werden müsste, dass es vielleicht im Moment nicht gerade so aussichtsreich ist und dass es doch sinnvoll wäre, die Rollen zu wechseln.
Das heißt, die Selbstverwirklichung ist ein so starker Wert,
ja,
dass er alles praktisch überwölbt und dominiert.
Ganz genau. Ganz genau.
Also es geht da nicht mal um Gerechtigkeit zwischen den beiden Partnern, oder?
Sondern doch, es geht eigentlich schon um Gerechtigkeit, aber das eine wird kaschiert, dass die Frau jetzt den ganzen Kram macht. Das scheint jetzt plötzlich nicht mehr so wichtig zu sein, sondern es wird jetzt so inszeniert, als ob die berufliche Selbstverwirklichung das Projekt dieses Paares ist. Und zwar die Gleichheit wird jetzt über die berufliche Selbstverwirklichung definiert, ja, während die Hausarbeit in den Schatten tritt. Und auch hier gibt es die sogenannten Gleichheitsillusionen. Das heißt, sie machen so viel Manöver, dass irgendwie das so erscheint, als ob sich das Paar das ungefähr teilt. In Wirklichkeit ist es aber ihre Hauptverantwortung.
Ich habe in Ihrem Buch auch gelesen, dass gerade bei diesem Milieu es vorkommt, dass die Männer eben keine hundertprozentigen Hausmänner sind, sondern im Gegenteil.
Genau.
Machen relativ wenig und bürden der Frau eigentlich beides auf, nämlich Haushaltsführung und dann noch arbeiten gehen. Also
so
eigentlich
es.
Ein relativ traditionalistisches Rollenverständnis.
Ja, wobei das nichts mit Verständnis zu tun hat. Würde man die Paare fragen, wie teilt ihr euch denn die Hausarbeit? Dann würden die sagen, wir teilen uns das zu gleichen Teilen. Das heißt, Theorie und Praxis klaffen hier sehr weit auseinander. Und das meine ich gerade mit diesen Fiktionen. Also es Das, der vorherrschende Modus dieser Paare ist die sogenannte Gleichheitsillusion. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie sagen, ja, wir teilen uns das, aber wir teilen die Hausarbeitspflichten jetzt erstmal in grobe und feine auf. Und er macht die groben und ich mache die feinen. Und dass die feinen aber das permanente Sauberhalten der Wohnung sind und die groben eben das
Müll raustragen
oder der grobe Abwasch am Wochenende oder der Großputz einmal im Frühjahr oder der Großeinkauf, also möglichst auch alles, was mit groß zu tun hat. Das wird von den Paaren dann erstmal so nicht gesagt, sondern das kriegt man dann bei der genaueren Befragung raus. Wenn man dann genauer mal fragt, wer kauft denn die Weihnachtsgeschenke für Tante Erna? Und wer macht die Steuererklärung? Und wer macht dies und wer macht das? Und dann merkt man, okay, speziell natürlich die Arbeit mit den Kindern, das machen die Frauen. Obwohl es vorher so verkauft worden ist, dass es eine Rotationsvereinbarung geben soll. Das heißt, beim ersten Kind ist die Frau praktisch stärker zuständig und beim zweiten Kind der Mann. Fakt ist dann meistens, beim ersten Kind ist die Frau alleine zuständig und arbeitet trotzdem noch an ihrem Schreibtisch. Und beim zweiten Kind teilt sich das Paar das irgendwie und die Schwiegermutter greift noch so ein, so ein bisschen und hilft auch noch mit.
Also die Gleichberechtigung ist eigentlich eine Illusion, oder nicht?
Ja, natürlich.
In diesem Milieu.
Absolut.
Da stimmt was nicht.
Das ist die Gleichheitsillusion.
Hat Sie das überrascht, als Sie das rausgefunden haben?
Ja, es hat mich insofern überrascht, als wir natürlich schon davon ausgegangen sind, dass okay, der Rollentausch, das ist schwierig, zumal auch die Frauen sehr viel Wert auf attraktive Männer legen. Also da muss man sagen, das nennen wir dann die Wirksamkeit latenter Geschlechtsnormen. Also,
oh je, was ist das? Was heißt das?
Verborgener Ideale von Männlichkeit und Weiblichkeit. Also da muss man auch sehr stark mal die Frauen ins Visier nehmen, weil die Frauen sagen zwar einerseits, ja, wir wollen gleichberechtigte Beziehung. Und das heißt auch, wir wollen uns die Hausarbeit teilen und berufstätig und so weiter. Aber wenn man genau hinschaut, wer kommt denn für als Partner für dich überhaupt in Frage, dann ist es eben ganz klar jemand, der mindestens den gleichen Bildungsstand hat, der sozioökonomisch nicht unter ihr stehen soll, der auf jeden Fall nicht kleiner sein sollte als sie und so weiter und so fort. Das heißt, die Auswahl des Mannes, also das, was die Frau, auch die moderne Frau, attraktiv findet an Männern und danach, wie sie ihren Partner wählt, ist so verhaftet einem hegemonialen Bild von Männlichkeit. Also der Mann ist etwas größer, vielleicht auch etwas älter. Er ist sozioökonomisch selbstständig und so weiter, dass sie sich am Ende nicht wundern muss, wenn das mit der gleichen fairen Aufgabenteilung vielleicht doch nicht so ganz klappt. Weil das Alpha-Männchen soll es sozusagen draußen sein und das Beta-Männchen dann im Haus. So leicht ist es eben nicht. Das heißt, die Wirksamkeit latenter Geschlechtsnormen bedeutet einerseits, dass die Partnerwahl beispielsweise oder die emotionale Grundlage für die Gleichheit nicht wirklich geschaffen
ist. Das ist aber echt brutal, Frau Kopitsch, weil es würde ja sozusagen heißen, dass gerade diese Schicht, die ja am besten ausgebildet ist und die von der Politik ja immer wieder erreicht werden soll, ja, wir müssen das Potenzial von Akademikerinnen mehr ausschöpfen und die müssen dazu gebracht werden, alle berufstätig zu werden, dass gerade diese Schicht in ihrem Rollenverhalten wirklich, ja, ich sag mal, eher konservativ ist, weil Sie haben es ja eben angedeutet, eine Physikerin würde nie einen, was sagen wir mal, einen Bäcker, Sachbearbeiter, genau, oder Bäcker heiraten.
Richtig.
Auch wenn er noch einen Zentimeter kleiner wäre, der kann auch hochintelligent sein und temperamentvoll und Esprit haben. Nee, das geht allein schon nicht wegen der Schichtenzugehörigkeit. Das ist ja ein brutaler Befund.
Ja.
Oder?
Das heißt nicht, dass sie das so formulieren würde. Selbstverständlich würde sie sagen, würde sie auch einen Bäcker heiraten, wenn
aber
man sie fragt. Aber sie tut es nicht. Sie
ja,
tut
genau.
es einfach nicht. Es gibt dann ja auch mittlerweile gute Internetstudien, die das bestätigen, dass die sogenannte Bildungshomogamie, also die Tendenz, jemanden zu wählen, der mindestens die gleiche Bildung hat als Frau, eher noch zugenommen hat in den letzten 20 Jahren. Also die Klassen sind eigentlich noch abgeschotteter als jemals zuvor, wenn man das, also danach.
Aber lassen Sie uns das noch mal ein bisschen im Gegensatz zu den anderen beiden Milieus zeigen, also zum
Familistischen.
Das Familistische, dieser Begriff kommt mir irgendwie schwer von der Zunge.
Ja,
Familistische und traditionale,
genau,
Milieu. So, was machen die jetzt mit der Tatsache, wenn die Frau Ernährerin wird? Gehen die damit besser um, anders um?
Naja, was heißt besser? Also fangen wir mal mit dem Traditionalen an, weil es noch einen großen Kontrast ist. Also bei diesen Paaren, wir hatten hauptsächlich jüngere Paare, wo also auch die Familiengründung teilweise noch anstand. Und für diese Paare war klar, eine richtige Familie ist eben, besteht aus Vater, Mutter, Kind. Der Vater ist der Ernährer, die Mutter kümmert sich um Haus und Kinder und hat vielleicht auch eine Teilzeitbeschäftigung. Aber die Rollen sind klar verteilt und man kann auch erst ein Haus haben und ein Kind, wenn der Mann eben wieder in die Vollzeitbeschäftigung einmündet. Das heißt, erst muss die Ordnung wiederhergestellt werden. Und die Ordnung heißt in dem Fall Normalarbeitsverhältnis und nicht irgendwelche Befristungen oder komische Sachen, sondern das muss ganz klar geregelt sein. Und dann geht es wieder in die alten Rollen. Nun haben wir ja die Paare untersucht in dieser Zeit, wo das nicht der Fall war. Und hier zeigt sich auch ein interessantes Muster. Also es ist so, dass sehr viel offener mit der Situation umgegangen wird als im idealisierten Milieu.
Das heißt offener?
Offener, dass also ganz klar gesagt wird, ich bin die Familienernährerin, ich habe jetzt das Geld, ich verdiene jetzt das Geld und ich habe jetzt die Hosen an und ich entscheide jetzt, dass du das Rauchen aufhörst, weil das Rauchen ist mir zu teuer. Ich kaufe mir jetzt was für mein Hobby, für meine Fotografie und wenn du willst, kannst du dir auch was für den Computer leisten. Das heißt, sie ist also...
Also die Frau hat die Hosen an und sagt das auch.
Und sie sagt es auch und sie gönnt ihm sozusagen bestimmte Dinge. Das darf er tun und das darf er nicht tun. Das heißt, sie gibt die Verhaltensrichtlinien vor und sie muss ihn also auch... in Anführungsstrichen, in den Hintern treten. Sie hat das Recht, damit er wieder Arbeit findet. Die Familie redet auf sie ein, weil der Mann doch jetzt keine Beschäftigung hat oder keine adäquat. Und er soll doch bitteschön endlich seine Bewerbung schreiben. Und das heißt, er wird zu einer Art Kind, das diese Phase als Übergangsphase betrachtet, wie eine Art großen Urlaub, so wird es auch dargestellt. Er sitzt nächtelang vor dem Internet und kümmert sich eigentlich auch nicht so richtig darum. Sie möchte, dass sie sich gemeinsam Häuser einkaufen und so weiter. Also das heißt, es ist in Unordnung, aber es wird ganz klar gesagt, ich verdiene das Geld und ich bestimme. Und das würde im individualisierten Milieu so nicht vorkommen.
Und wie kommt der Mann damit zurecht, wenn die Frau die Hosen anhat?
Der Mann, der duckt sich so ein bisschen weg, der nimmt eine trotzige Haltung ein. Die Frau verlangt zum Beispiel auch, dass er sich mit dem Haushalt beschäftigt, also bestimmte nach Anweisung natürlich, nach klarer Anweisung, die Wäsche aufhängt beispielsweise. Und dann sagt er, naja, das tut mir leid, aber ich bin leider ein fauler Sack. Das ist so, es ist traurig, das zuzugeben, aber ich kann leider auch nichts daran ändern. Das heißt, er boykottiert die Mithilfe und er tut eigentlich, was er will, aber er macht keine Versuche, sie frontal in irgendeiner Weise jetzt anzugreifen oder seine Machtposition zu behaupten oder sonst etwas, sondern er fügt sich mehr oder weniger in die untergeordnete Rolle und ist maximal trotzig.
So, das war das traditionale Milieu. Würden Sie sagen, dass die, na, besser ist wahrscheinlich ein ganz schlechter Begriff für Sie, weil Sie wollen das gar nicht bewerten. Die gehen anders damit um. Gehen die pragmatischer damit um? Haben die weniger diese Fassadenbauerei wie das andere Milieu?
Wir müssen auch unterscheiden zwischen dem Binnenverhältnis und dem Außenverhältnis. Im Innenverhältnis haben sie ein klares Verhältnis dazu, weil sie das nicht versuchen zu kaschieren oder hinter irgendeinem Gleichheits- oder Freiwilligkeits- oder Selbstverwirklichungsanspruch zu kaschieren. Dazu muss man auch sagen, es sind meistens keine Selbstverwirklichungsberufe, die Männer haben, sondern es sind einfach Berufe, mit denen man Geld verdienen kann und mit denen man Geld verdienen soll. Allerdings findet man, also und es ist insofern pragmatisch, als die Frau dann einfach die Führung übernimmt und das auch darf. Das heißt, es wird klar gesagt, ich verdiene das Geld und zwar mehr Geld und ich bin die Familienernährerin. Das würde man im individualisierten Milieu so nicht sagen dürfen, weil ja alles gleich sein soll. Ja. Da darf die Frau diese Rolle ja gar nicht einnehmen,
genau.
Weil es auch keine Hierarchien geben darf.
Ja? Ach so, ja, ja.
Genau.
Und in diesem anderen Milieu, also im traditionalen, da lebt man mit den Hierarchien.
Da lebt man mit den Hierarchien. Normalerweise ist der Mann das Oberhaupt der Familie.
Genau, haben Sie ja gesagt. Ja.
Und in dem Fall kehrt sich das ein bisschen um. Allerdings würde das Paar in der Außenwelt nicht unbedingt alles so zugeben, was sie uns teilweise im Interview erzählt haben. Das heißt, sie versuchen nach außen ihren Konsumstandard zu halten. Dazu gehört auch, dass man ein großes Auto fährt, also jedenfalls nicht kleiner als das, was es vorher gab. Dass man beispielsweise auch teure Konsumgüter hat, wie Smartphones auf dem letzten technologischen Stand oder große Fernsehbildschirme und so weiter. Das heißt, man versucht nach außen schon so das darzulegen, als ob alles seine Ordnung hätte und als ob der Mann auch bald wieder in Arbeit wäre und so weiter.
So, das familistische Milieu, was machen die? Also die setzen sehr stark auf die Werte Familie, Vater, Mutter, Kind, muss sein.
Ja.
Haben die feste Rollenzuweisungen?
Ja, eigentlich schon. Das heißt, diese Rollen sind die verstehen sich komplementär, also es ist komplementär insofern, als Mann und Frau sich ergänzen und sie sind gleichwertig, wenn auch nicht gleichartig. Das ist also eine Vorstellung, die es klassischerweise im Bürgertum gegeben hat. Und nun ist es so, also eigentlich ist diese Rollenaufteilung so gedacht, die Frau ist diejenige, die mehr so für die Familie und die Atmosphäre und die Emotionen, also die Frau ist nicht nur Hausfrau, sondern sie hat die komplexe Atmosphäre zu Hause zu gestalten. Und der Mann ist eigentlich derjenige, der eben für den Broterwerb zuständig ist, aber auch zu Hause anpackt. Und das Interessante, was uns jetzt auch wirklich überrascht hat, ist, dass dieses wertkonservative Milieu, was ja auch oft so eine Kirchenanbindung noch hat, als einziges Milieu in der Lage ist, also zumindest gab es da die meisten Fälle, einen realen, also einen wirklichen Rollentausch zu vollziehen. dergestalt, dass eben jetzt der Mann tatsächlich sagt, okay, ich lasse jetzt die Erwerbstätigkeit ganz sein, ich bin nur noch für die Familie und die Kinder zuständig. Und das ist auch etwas, was wir nach außen so darstellen und das geben wir dann auch in der Sparkasse so an und das wird auch offiziell gemacht. Das heißt, ich bin jetzt der Hausmann und ich bin allein zuständig für die Kinder oder hauptzuständig für die Kinder und für den Haushalt.
Potzblitz, das konservativste Milieu macht, kommt am besten damit zurecht.
Ja.
Woran liegt das? Der Grund, genau.
Der Grund also ist zum einen, dass dieses Milieu die Werte der Familie höher schätzt als den beruflichen Erfolg.
Ja.
Das heißt, Karriere ist zweitrangig.
Selbstverwirklichung
schon gar nicht, sondern es geht um die Gemeinschaft. Wir haben eine Familie, das ist unser Lebensprojekt und wir tun alles, damit es dieser Familie gut geht. Und wenn die Frau jetzt plötzlich, das waren ja teilweise auch Nettoverdienste von 3.000, 4.000 Euro und der Mann verdient vielleicht nur 1.500 und dann sagt man irgendwann, okay, die Frau, wir schaffen das einfach nicht mehr und die Frau hat das höhere Einkommen und das ist der Grund, warum wir jetzt die Rollen tauschen.
Wir haben keine großen Veränderungen der Rollen, wir haben auch keine großen Veränderungen des Verhältnisses von Mann und Frau, gerade auch wenn die Frau arbeiten geht, sondern wir haben zum Teil einen Rückfall in alte Muster, wir haben zum Teil einen pragmatischen Umgang. Da ist mit Modernisierung der Geschlechterrollen überhaupt nicht viel zu bemerken.
Zumindest ist es so, dass wir ein Auseinanderklaffen haben der großen Gesellschaftssysteme, sage ich jetzt mal, Politik und Beruf, Öffentlichkeit und Beruf, da finden tatsächlich Modernisierungsentwicklungen statt. Da kommt es zu einer Angleichung der Geschlechtsrollen, also immer mehr Frauen in Führungspositionen, die Bildungsangleichung der Geschlechter. Aber in Deutschland, speziell in Deutschland, in anderen Ländern ist es anders, ist das Geschlechterverhältnis in Kultur und Alltag und eben auch in der Familie sehr beharrlich. Das heißt, die Rollen sind zwar rhetorisch aufgebrochen worden, Gleichheitsansprüche existieren im Diskurs, in den Leitbildern, aber in der Praxis haben sie sich in keinster Weise durchgesetzt. Das heißt, die Paare reden viel über Gleichheit, das heißt aber nicht, dass sie sie machen. Der Diskurs der Gleichheit stößt dort an Widerstände, wo es um die Stabilität der Beziehung und vielleicht auch um sowas wie Liebe geht. Das heißt, es gibt mindestens drei Prinzipien, die dem Gleichheitsdiskurs innerhalb oder drei Mechanismen innerhalb des Paares widersprechen. Das eine ist die Macht der Gewohnheit. Das heißt, die Frau stolpert über die Socken des Mannes und die Klamotten, die da rumliegen. Sie legt sie einfach beiseite. Sie macht es, weil es sie jetzt in dem Moment stört. Und schon ist eine neue Gewohnheit etabliert. Und diese Gewohnheiten, die lassen sich durch Diskurse nicht so leicht beeinflussen oder in irgendeiner Weise belehren. Und eine Frau, die zum Beispiel jetzt, nachdem sich diese Rollen schon eingespielt haben, nachträglich noch etwas daran ändern will, müsste mit aller Kraft dagegen, gegen ihre eigenen Standards anarbeiten. Das tut sie nicht, sondern sie tut so, als ob der Gleichheitsgedanke ungefähr erfüllt ist. Das ist das eine. Das zweite ist die Logik des Gabentausches. Also anders als in einer WG, wo man ja, das kennt man ja, diese Zettel dann am Kühlschrank, wer hat gerade Putzdienst, ist diese Art von Aufrechnung in der Paarbeziehung verpönt, weil man möchte so viel sich einbringen, wie man nur kann und wartet darauf, dass auch der andere das Beste tut. Aber man kann es nicht einklagen. Das heißt, in der Logik des Gabentausches ist es tabu zu sagen, ich kümmere mich die ganze Zeit um das Kind, du könntest wenigstens mal das Klo putzen. Das ist schlechter Stil und wird nicht gemacht. Also führt es dazu, dass die Frau schweigt. Und das Dritte ist natürlich das, was wir jetzt in unserer Studie untersucht haben, das Muster der Resouveränisierung von Männlichkeit. Das heißt, der Mann ist natürlich alles andere als glücklich und möchte auch diesen Statusunterschied, dass die Frau jetzt plötzlich da im Mittelpunkt steht und glamourös viel Geld verdient und vielleicht auch noch mit kreativer Arbeit erfolgreich ist, das alles möchte er nicht so gerne wahrnehmen. Und wenn er jetzt auch noch einwilligen würde, die Hausarbeit zu tun, ist es mit seiner Ehre komplett dahin. Also muss ja sozusagen, um seine Männlichkeit wiederherzustellen, sehr viel tun, um beispielsweise auch den Beitrag der Frau zu entwerten. Er sagt zum Beispiel auch oft, die Frau Lisa, die rödelt so rum. Man kann doch auch mal cool sein und gelassen. Warum muss man sich so anstrengen, wenn man auch mit wenig Geld leben kann? Wir haben das in unserem Modell, das Coolness-Prinzip des Mannes, genannt. Also Coolness bedeutet, ich verdiene kein Geld, aber ich will auch kein Geld verdienen, weil ich mache Auftragsarbeiten und nur handgefertigt und ich suche mir die Aufträge so aus und ich nehme nicht alles an. Und meine Frau, die mag das irgendwie das Gefühl haben, dass sie die Familienernährerin ist, aber in Wirklichkeit brauchen wir das Geld gar nicht.
Und ich bin so cool, dass ich auch im Haushalt nichts machen muss. Ne?
Genau.
Ja, so ist es doch ungefähr.
Die künstlerische Arbeit verträgt sich nicht mit profaner Hausarbeit.
Ja, es bleibt alles beim Alten oder auch nicht.
Genau.
Wir werden sehen, wie sich das verändern wird in den nächsten 20 Jahren.
Ja.
Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Kaspari.